Bist du noch ganz bei Trost? So hat schon mancher gerufen, wenn er deutlich machen wollte, dass er mit dem, was jemand macht, ganz und gar nicht einverstanden ist. Bist du noch ganz bei Trost? Würden wir oder tun es sogar vielleicht mal Gott an den Kopf werfen gerne, wenn in unserem Leben Dinge passieren, die wir überhaupt nicht wollen und die auch nicht in unsere Pläne passen. Ein bisschen was hat Axel Kalris vorhin schon angedeutet. Vielen Dank, Axel, dass du uns damit hineingenommen hast. Das kann aber kleinen und großen Gelegenheiten sein, aber immer wieder geschieht es. Unsere Welt ist insgesamt und tiefgreifend von Leiterfahrungen erfüllt. Und da kann man sich schon fragen, was soll das eigentlich alles? Ist da einer noch ganz bei Trost? Bist du ganz bei Trost? So ähnlich haben die Christen in Korinth den Mann gefragt und ihn damit auch angreifen wollen, der ihnen ursprünglich mal die Rettungsbotschaft von Jesus Christus mitgeteilt hat. Sie haben durch ihn zum Glauben an Jesus gefunden. Aber inzwischen haben sich Zweifel daran breit gemacht, ob dieser Mann, der sogenannte Apostel Paulus, wirklich ist, was die Bezeichnung Apostel ausdrückt, die ja übersetzt einfach bedeutet, ein Abgesandter, also ein Abgesandter Gottes. Jemand, der in Gottes Namen und Vollmacht auftritt. Sie haben mitbekommen, dass er mit vielen Schwierigkeiten kämpfen muss, angegriffen wird, ihm wird widersprochen, weil er die Botschaft von Jesus weitergibt, auch aus ihren eigenen Reihen. Entschuldigung, gab es da Widerspruch und Angriffe. Dabei meinten sie doch, wie viele Menschen ja heute auch, wenn jemand im Namen des Herrn unterwegs ist, dürfte er keine Probleme haben. Ja, so wie Jake und Elwood im Auto sagen, als sie verfolgt werden in dem Film Blues Brothers, die können uns gar nicht kriegen. Wieso das denn nicht? Ja, wir sind im Namen des Herrn unterwegs. Da können ja gar keine Probleme auftreten, das geht ja gar nicht. Tja. Man müsste dann immer großartig auftrumpfen. Ja, man müsste durch alles strahlend hindurchschreiten. Und wenn man es schon nicht innerlich tut, dann doch bitte wenigstens äußerlich. Die Probleme müssten nur so die Flucht ergreifen, wenn ein Bote Gottes auftaucht. Dass das nicht so ist, hat bei einigen unter ihnen den Eindruck vermittelt, den sie dann auch fleißig so verbreitet haben, dass Paulus wohl doch kein echter Bote von Jesus sein kann. Bist du ganz bei Trost? Fragt Paulus in seinem zweiten Brief an diese Christen in Korinth zurück, wenn man es mal so ausdrücken will, um deutlich zu machen, dass sie sich gewaltig irren. Es lohnt sich, diesen Brief mal als Ganzes zu lesen, den zweiten Korintherbrief. Darin spricht Paulus sehr viel von sich und seinen Erfahrungen, obwohl es ihm ja nie um sich selber ging. Und er tut das auch nicht, weil er glänzen will damit, sondern damit die Korinther die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft entdecken, die er ihnen im Namen Gottes überbracht hat und durch die sie vom ewigen Tod gerettet wurden und werden, sofern sie daran festhalten. Der Predigtext von heute, am Anfang dieses Briefes, geht deshalb darauf ein, dass und warum ein Bote Gottes auch nicht von Schwierigkeiten verschont bleibt. Bist du ganz bei Trost? Ist eine Frage, die für unser Leben äußerst wichtig ist, wenn wir sie mal wörtlich nehmen. Deshalb ist das heute auch unser Thema. Wer Gott vertraut, ist ganz bei Trost. Ich habe meine Präsentationsdings vergessen. Sven, kannst du einmal weiterdrücken? Dankeschön. Vielen Dank. Wer Gott vertraut, ist ganz bei Trost. Wir lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Vielen Dank, Axel. Man lese nochmal schnell nach, was ich da gerade gelesen habe. Das ist nämlich hier gewichtig. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Wir werfen einen Blick auf die Begriffe, die auftauchen. Kleiner Tipp zum Bibellesen. Mal nachgucken, was kommt da eigentlich drin vor? Welche Begriffe tauchen häufig auf? Ihr müsst jetzt versuchen, mal auch ganz runter zu gucken, sonst steht einfach mal einen Moment auf. Wir haben hier dreimal Trübsal, was auch Bedrängnis heißen kann, zusammendrücken, da wird man zusammengedrückt, da kommt ein Druck. Wir hatten es beim letzten Mal schon, deswegen stelle ich auch gleich die Flipchart nochmal hierher. Ja, es gibt Druck in unserem Leben. Wenn zusammengequetscht werden, ist das wörtlich. Daraus kann natürlich eine Traurigkeit entstehen, deshalb ist das dann mit dem Begriff Trübsal übersetzt worden, bezeichnet im Besonderen im Neuen Testament immer das, was jemand aushält, weil er an Jesus glaubt. Als nächstes kommen Leiden. Ja, viermal sind sieben Worte, die negativen Einfluss in unserem Leben bedeuten. Der ganze Text ist voll davon im Grunde. Und so voll ist mitunter ja auch unser Leben davon. Es gibt Zeiten, in denen wir davon etwas weggucken können. Aber manchmal drängt sich das ja dermaßen auf. Und dann kommt zehnmal die Wortwurzel Trost vor. Einfach, dass man das nur mal so sieht. Das ist herrlich. Das sind Dinge, nach denen ich immer zuerst gucke beim Bibellesen. Was kommt da eigentlich vor? Was taucht häufig auf? Sind meistens die tragenden Dinge. Und jetzt muss man mal sehen, angesichts dieser komischen Geschichten, ja, Trübsal, Leiden und so weiter, fängt Paulus an, gelobt sei Gott. Er spinnt mal wieder. Wie so oft. In unseren Augen. Wie kann man denn jetzt Gott loben? Er wird in diesem Brief viel von Schwierigkeiten schreiben, die er hat und hatte, und die sind auch noch nicht alle erledigt. Und dann fängt er an, Gott zu loben. Das ist doch, naja. In zwei Teilen wollen wir uns mal angucken, was er uns eigentlich hier mitgibt. Erstens, von Gott getröstet. Zweitens, von Gott gebraucht. Was macht die da oben? Danke. Also, zuerst, von Gott getröstet, sagt Paulus. Unser Titel ist ja, wer Gott vertraut, ist ganz bei Trost. Das beschreibt Paulus jetzt. Gelobt sei Gott. Ist Paulus noch ganz bei Trost? Gerade. Er ist eben gerade bei Trost. Und zwar ganz und gar, weil er von Gott getröstet ist. Deswegen hat dieser fröhliche Ton hier die Oberhand. Am Ende ja auch. Unsere Hoffnung steht fest für euch. So wie ihr an den Leiden teilhabt, werdet ihr auch am Trost teilhaben. Auch für seine Gemeinde, an die er schreibt, hat der eine fröhliche Aussicht. Der staunt über Gott, der jubelt. Gelobt sei Gott. Und zwar, Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, das ist ja einmal festzuhalten, das macht zentral unseren Glauben aus. Keinen anderen Gott hat Paulus. Er hat nicht einen Gott, der keinen Sohn hat, sondern er hat einen Gott, der einen Sohn hat und diesen Sohn auch noch auf unsere Erde geschickt hat und diesen Sohn auch noch auf unsere Erde von uns, für uns hat umbringen lassen. Das ist sein Gott. Und dieser Gott ist außerdem der Vater der Barmherzigkeit, wörtlich der Barmherzigkeiten. Man könnte sagen, der Barmherzigkeitserweise. Und jetzt fängt es schon an, was Paulus eigentlich deutlich machen will. Denn dauernd in diesen Schwierigkeiten hat Gott ihm dauernd Barmherzigkeit erwiesen. Immer wieder macht er die Erfahrung, Gott setzt sich für mich ein. Er ist nämlich der Gott allen Trostes. Und bei Trost denkt Paulus gerade auch nicht nur an solche Sätze aus dem Alten Testament wie unsere Jahreslosung. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Sondern daran, dass Gott nicht nur Worte macht, sondern der greift auch ein zugunsten seiner Menschen. Darin entsteht ja gerade manchmal der Widerspruch, weil wir nicht so eingreifen, wie wir das gerne wollen. Aber Paulus sagt, nein, du kannst es aber dauernd erleben, dass er eingreift. Von da aus kriegen dann offensichtlich auch die Gelegenheiten, wo er nicht so eingreift, wie man das will, ein ganz anderes Licht. Nämlich dann scheint Gott noch etwas Besseres vorzuhaben, vor allem, weil wir doch gar nicht sehen, was er längst tut. Er selber hat das auch so erlebt. Er schreibt gleich im Anschluss an unseren Text, denn wir wollen euch, also mit wir meint er immer ihn und seine Mitarbeiter, die mit ihm da unterwegs sind, die ja nur deshalb in so viele Probleme hineingekommen sind, weil sie Menschen wie diesen Christen in Korinth, und das waren ja mal keine Christen, weil sie Menschen in aller Welt die Botschaft, die Rettungsbotschaft von Jesus bringen wollen. Viele Leiden, das Leiden, wovon er schreibt, hat damit zu tun, dass er für Gott unterwegs ist. Man kann auch leiden, wenn man nicht für Gott unterwegs ist. Und diese Welt ist voll von Leiden. Das muss dann aber nicht zwangsläufig zu diesen Ergebnissen führen, wenn sich jemand nicht dann auch dabei an Gott hängt. Ja, also es ist hier nicht gemeint, immer kommt bei Leiden Trost raus. Nein, sondern den Trost Gottes erfährt jemand, der sich auch an Gott hängt dabei. Der dann Gott aufsucht, der keine andere Hilfe vielleicht mehr weiß als Gott allein. Möglicherweise ist es sogar das, was rauskommen soll aus der ganzen Geschichte. Paulus spricht hier jetzt von Leiden, die er aushält und seine Mitarbeiter, weil sie an Jesus glauben und weil sie für Jesus unterwegs sind, weil sie sich in Dienst nehmen lassen haben. Und dann schreibt er dann, wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, das gleiche Wort für Trübsal hier, ne, hier ist das immer anders ausgedrückt, ist aber dasselbe Wort, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, das ist so die Gegend von Ephesus und so, wo wir über die Maßen beschwert waren, also auch so niedergedrückt waren, und über unsere Kraft, über unsere Kraft. Manchmal sagen wir, Gott überfordert uns nicht. Doch, Paulus sagt, Gott überfordert uns manchmal. Über unsere Kraft. Sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. In solcher Not war ich noch nicht. Dass ich dachte, jetzt ist es aus, Matthias. Das hat Paulus ausgehalten. Und trotzdem lobt er Gott. Das ist ja nicht zu fassen. Das geschah aber, schreibt er weiter, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Er ging jetzt nicht davon aus, dass er noch 25.000 Jahre leben wird, weil Gott ihn immer vom Tode errettet. Darum geht es jetzt hier nicht. Er ist auch irgendwann gestorben. Ja, das meint er nicht. Er hat auch mal gesagt, also am liebsten würde ich auch abtreten. Dass er nicht lebenswürdig ist, merkt man jetzt hier. Aber ich würde am liebsten abtreten von hier. Aber weil ich an euch noch eine Aufgabe habe, gehe ich davon aus, ohne es zu wissen, dass Gott mich noch am Leben lässt. Ich bin also jetzt schon gespannt, wie er mich hier aus dem Gefängnis wieder rauskriegt. Um dann in Mitternacht Gott anzufangen zu loben, sodass da ein Gefängniswärter zum Glauben kommt, weil der entdeckt, wie kann man denn so bescheuert sein? Oder ist er gar nicht bescheuert? Spannend. Also Paulus hat erlebt, ich wende mich mit dem, was mich bedrückt, an Gott und es kommt mir Trost. Entweder, weil er die Situation ändert oder, und das hat er auch mal erlebt, weil ich Zuspruch erfahre. Da hat ihm Gott einmal, als er nicht wusste, wie das weitergehen soll in einer Gemeinde, hat er ihm gesagt, fürchte dich nicht, sondern rede frei und offen von mir, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das heißt, ich will hier noch viele Menschen retten. Ja? Werd bloß nicht kleinlaut. Halt bloß nicht den Mund. Mach einfach weiter. Verrückt. Und dann spricht er zweitens von Leiden, die ihm diese Gemeinde eingebrockt hat. Ja, mit ihrem Widerspruch gegen ihn. Da kommen sie zum Glauben durch ihn und plötzlich fangen Leute an, wir sind was Besseres, wir haben solche tollen Geistesgaben und so. Dass solche mickrigen Verkündiger, die nicht so toll glänzen, ne, nehmen nicht so tolle Anzüge an und kann auch nicht so wunderbar reden, der Paulus, da haben wir ganz andere Leute bei uns und denen muss man doch viel mehr glauben. Und da haben sie lauter Zeug sich ausgedacht, was nun ausmachen sollte, dass jemand ein Bote Gottes ist. Aber gerade eben Paulus nicht, weil er so viel gelitten hat, die anderen sind immer strahlend über die Dinge hinweggegangen. Paulus sagt, wenn wir keinen Widerspruch erleiden, scheinen wir ja so harmlos zu sein. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Aber diese Gemeinde hat ihm viele Schwierigkeiten gemacht. Er kämpft mit denen, er schreibt einen ersten Brief, er schreibt wahrscheinlich noch andere Briefe, auf die Bezug genommen wird, die wir aber nicht erhalten haben. Und er schreibt diesen Brief. Er muss sie zurechtweisen, weil sie Dinge bei sich geduldet haben im Lebensstil von Leuten, die einfach den Glauben kaputt machen. Ja, und dann sagt er, das geht doch nicht. Ihr könnt das doch nicht einfach so lassen. Ihr müsst doch diesen Menschen helfen. Und wenn ihr ihnen schon deutlich macht, du, so geht's nicht. Da hat Gott ein Problem mit. Und er wird mit dir an diesen Punkt wieder zurückkehren, bis du bereit bist, das zu ändern. Das gibt es. Könnt ihr doch nicht einfach. Und dann tut ihr so großartig, sagt er. Ihr meint, ihr habt so ein tolles Gemeindeleben, aber ihr guckt gar nicht dahin, wie das bei euch eigentlich lebt. Im Herzen. Und diesen Brief schreibt er, weil sich in der Gemeinde etwas geändert hat. Weil sie entdeckt haben, der hat ja recht. So geht das ja tatsächlich gar nicht. Das müssen wir ja mal ändern. Und dann nimmt er sogar Bezug auf diesen Menschen, von dem er da gesprochen hat, und sagt ihnen, sie sollen ihn wieder trösten. Jetzt hat er langsam mal genug ausgehalten, dass das so nicht geht. Er ist ja auch bereit, sich zu ändern. Jetzt können wir das mal lassen. Jetzt nimmt ihn wieder in den Arm und tröstet ihn. Spannend. Also auch davon schreibt er. Und schreibt, ich habe in diesen ganzen Geschichten Gottes Trost erfahren. Auf unterschiedliche Weise. Das beschreibt er alles gar nicht genau. Naja, schreibt er nochmal genauer davon etwas. Deswegen lest ruhig mal den Brief. Von Gott getröstet, sagt er. Und jetzt ist das was wieder was ganz Komisches bei ihm. Jetzt sagt er, in meinem Leben, wenn ich das mal so betrachte, hätte ich weniger, wenn ich die Schwierigkeiten gar nicht erst gehabt hätte. Ja, wir denken doch, das Leben ist dann am besten, wenn es leicht läuft. Ja, so wie der Motor am Auto leicht laufen soll, so soll unser Leben bitte leicht laufen. Probleme? Ganz schnell weg. Ja, schnell weg. Und wenn wir sie bloß, wenn wir bloß so tun, als seien sie nicht da, das ist immer noch besser, als sie aushalten zu müssen. Und Paulus sagt nicht, wisst ihr, und dann habe ich mich einfach hart gestellt und habe gesagt, da muss man durch. Ein Mann weint nicht. Probleme haben wir nicht. Lachmuskelspanne aufsetzen. Und ab in die Gemeinde. Und dann machen wir uns alle was vor. Nein, sondern Paulus hat gelitten an diesen Dingen. Der hat gelitten. Der war am Boden zerstört. Er hat gedacht, jetzt ist es aus. Einmal wäre ich fast von etwas runtergefallen, von irgendeiner Mauer. Da habe ich mal einen Moment gespürt, was es heißen würde, zu wissen, jetzt ist es aus. Damit zu leben, und das ändert sich nicht einfach, ist eine schwierige Geschichte. Vielleicht steckst du in so einer Lage und denkst, und seelisch habe ich das durchaus schon erlebt, dass ich dachte, wie soll das bloß weitergehen? Nein, es wird noch schlimmer. Das geht so nicht weiter, aber es geht leider auch nicht anders. Also geht es irgendwie nicht weiter. Das kann ja sein. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Lage wieder rauskommen soll. Und es kann mir auch keiner mehr helfen. Und Paulus hat aber immer noch einen. Nicht, dass der dann gemacht hat, was er wollte. Gott pfeift nicht nach unserer, tanzt nicht nach unserer Pfeife. Er pfeift nicht nach unserer Tanze. Das macht er auch nicht. Wenn ich anfange zu tanzen, sagt der Mensch, du bist im Takt falsch. Vielleicht auch manchmal, ne? Oder er sagt, tanz mal völlig weiter. Das ist der richtige Takt. So. Aber Gott muss nicht machen, was wir wollen. Aber Paulus sagt, Gott ist immer für dich da. Und das ist ja das Problem bei diesen Leiden. Bei dieser Bedrängnis auch. Das ist ja noch schlimmer, wenn man verfolgt wird, wenn man an Jesus glaubt, dass man dann denkt, jetzt muss Gott mich doch wohl verlassen haben. Nein, sagt Paulus, Jesus hat es dir längst vorher gesagt, das wird so kommen. Und wer Menschen liebt, der wird an ihnen leiden, sagt er. Ich bin auch nicht deshalb zu euch gekommen, weil ich mal schnell eine Aufgabe erledigen wollte und wenn es schwierig wird, haue ich wieder ab. Ich wollte euch die Rettungsbotschaft von Jesus bringen. Das ist noch nicht mal in mein Belieben gestellt. Wem mir, wenn ich es nicht tun würde? Dazu bin ich von Gott beauftragt. Und dann, deshalb gehe ich da durch, aber mit allen Empfindungen, die das mit sich bringt. Liebe heißt, ich gehe das Risiko ein, dass mein Leben deshalb emotional schlechter läuft, weil ich mich für diese Menschen einsetze. Ich könnte es viel schöner haben, gefühltmäßig. Auf Mallorca am Strand wäre es jetzt schöner, sagt er. Ich meine, wäre auch nicht, da in Griechenland hätte man sicherlich auch einen Strand gefunden irgendwo. Hätte er ja mal hin können. Nur zum Aufspannen natürlich mal kurz. Nein, mein, daran verliere ich mein Leben nicht, sagt er. Lauter Genuss immer nur. Ich möchte gerne Gott dienen. Dazu sind die Pausen wichtig, dazu ist die Erholung wichtig, dazu ist was Schönes wichtig. Aber dazu ist es auch wichtig, dass ich das, was es an Schwierigkeiten mit sich bringt, auf mich nehme. Und dann kann man an so einer Gemeinde auch mal leiden. Und wer bereits von euch mit uns zu tun hatte hier, der hat auch schon mal an uns gelitten. Behaupte ich jetzt. Auch wenn ich es ziemlich gut habe, finde ich so als Prediger. Er sagt nicht jeden Sonntag, wie das mal einem Freund von mir ja passiert ist. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Das ist schon interessant. Mein Mentor stand dahinter und hat geguckt, was er jetzt macht. Super. Paulus hat in einer Apostelgeschichte mal zitiert, wir müssen durch viele Bedrängnisse, ja, Zusammendrückung, in das Reich Gottes eingehen. Und die Christen in Deutschland werden die Frage nie los, bis es dann mit dem Leiden soweit ist, werden wir die Frage nie los, leiden wir vielleicht nur deshalb so wenig, weil wir so harmlos sind. Wir werden diese Frage nie los. Und nicht diese Frage, die Angst vor der Harmlosigkeit soll uns bewegen, sondern der Mut, sich für das, was Gott will in dieser Welt und für seine geliebten Menschen, für die ihm sein Sohn nicht zu kostbar ist, sich für diese einzusetzen. Das ist es, was gefragt ist. Vermutlich werden wir dann Schwierigkeiten kriegen. Interessanterweise wird ja der Heilige Geist auch geradezu im Johannesevangelium der Tröster genannt. Den hat Paulus erlebt. Und wir wünschen uns immer große Gotteserfahrungen. Paulus sagt, ja, wenn du dahin gehst, wo Gott dich hinschickt, dann wirst du die auch machen. Nur, dann geht es emotional vielleicht auch mal den Berg runter. Ja, und vielleicht kämpfst du auch mit gewissen Dingen an dir und deiner Persönlichkeit. Ja, dann steh das im Vertrauen auf Gott und im Gespräch mit ihm doch bitte durch. Und hab nicht als oberstes Ziel, das muss bitte ganz schnell weg. Ich werde nachher nochmal einen Satz mehr dazu sagen. Ein Freund von mir erzählte mal auf einer Konferenz, ich tröste mich mit folgendem Bibelwort und so. Und dann sagte der Referent, ach, hören Sie doch mal auf, sich selber zu trösten. Lassen Sie sich doch mal trösten. Das hat Paulus erlebt. Dass er getröstet wird, ohne darauf vielleicht in dem Moment Einfluss zu haben. Wir kennen nicht Gottes Wege, ihr Lieben, aber wir kennen sein Herz. Deshalb sagt Paulus, ich bin von Gott getröstet, deshalb halte ich an ihm fest und deshalb lobe ich ihn jetzt. Und dann gibt er an, dass dieser Trost gar nicht nur für ihn da ist, das ist das Zweite, sondern von Gott gebraucht. Paulus erfährt Trost, damit er Vollmacht bekommt, damit er etwas kann, und zwar andere trösten. Das ist hier im Grunde ein Wink mit dem Stahlbetonträger an die Korinther, die behauptet haben, ein Bote Gottes müsste doch über das alles erhaben sein. Er sagt dann, was wollt ihr denn bitte von mir haben? Wenn ich selber nichts Schwieriges erlebe, wie will ich denn mit euch da durchgehen und euch dabei Gottes Trost spenden? Wie soll denn das bitte gehen? Ist das vielleicht etwas, warum es in unserer Welt so wenig Trost gibt? Und man sich mitunter einfach mit den Dingen trösten muss, weil kein anderer Trost da ist. Sie ihn so wenig erleben, weil wir so leichtfertig mitunter so oberflächlich darüber hinweggehen. Weil wir es nicht aushalten wollen, weil das Leben angeblich dann vorbei ist. Weil man die Adresse gar nicht kennt, bei der dieser Trost zu finden ist. Paulus hat gelitten für diese Gemeinde. Ja, es geschieht euch zu Trost und Heil. Ohne dieses Leiden wäre diese Gemeinde gar nicht gläubig. Die hätten nichts von Jesus gehört. Wenn Paulus abgedreht wäre nach dem Motto, ach, wird ein bisschen schwierig, dann können das ja andere übernehmen, dann hätten die gar nichts von Jesus gehört. Die Botschaft ist nicht beliebt. Aber wenn er dem Leiden aus dem Weg gehen wollte, müsste er die Menschen sich selbst überlassen. Oh nein, sagt er, das mache ich nicht, weil Gott die Menschen liebt. Deshalb nimmt er in Anführungsstrichen gerne, dieses Leiden auf sich. Und auch deshalb nimmt er es in Anführungsstrichen gerne auf sich, weil diese Christen, an die er schreibt, etwas davon haben. Denn jetzt kann er ganz anders mit ihnen sprechen. Kann ganz anders zuhören. Kann ganz anders hineinsprechen in die Lage. Nicht als einer, von dem man sagen kann, ja, du aus deinem Elfenbeinturm, du hörst immer gut reden. Sondern als einer, der mittendrin gesteckt hat und noch mittendrin steckt. Und spricht davon, und auch euch stehen ja diese Leiden bevor, oder wahrscheinlich stecken sie sogar schon drin, dass sie Gegenwehr erfahren. Paulus hat es bei ihnen ja auch so erlebt. Sie Gegenwehr erfahren wegen dieser Botschaft, weil sie an Jesus glauben. Und er sagt, das Leiden fließt über. Wo ist es? Nur nochmal schnell zurück. Wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, reichlich, überfließend, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Also, Es gibt überfließenden Trost hier zu erfahren. Und nun hat Paulus hier einen Ton drin, der ganz dem entspricht, was die Propheten des Alten Testaments erlebt haben. Die haben auch ihr ganzes Leben in den Dienst dieser Botschaft gestellt, in den Dienst Gottes. Da musste einer eine Hure als Frau nehmen zum Beispiel, um dem Volk deutlich zu machen, ihr habt mich verlassen und hängt euch an andere, mit denen ihr gar nicht verheiratet seid. Zu denen ihr gar nicht gehört eigentlich. Das ist schon, wenn man dann sein Leben lang davon geprägt ist. Oder an Jeremia, der 40 Jahre lang geredet hat und Gott hat ihm vorher schon gesagt, tja, sie werden nicht auf dich hören. Da kann man nicht mehr sagen, es ist einfach alles nur schön. Mit Gott zu leben ist einfach so schön. Nein, das ist mitunter sehr schwierig. Aber es ist mehr wert als alles, was man sonst haben kann. Und davon ist Paulus überzeugt. Und jetzt sagt er, diese Kette hier, die wir beim letzten Mal hatten, interessanterweise hat er das nicht an die Korinther geschrieben, sondern an die Römer, an die Christen in Rom, aber das ist ja trotzdem, so manche können es jetzt leider nicht sehen, trotzdem der gleiche Autor, und ich erlebe das bei den Autoren der Bibel generell, dass sie im Grunde sich da nicht widersprechen, sondern zusprechen gegenseitig. Ja, wir müssen was aushalten, Schwierigkeiten kommen, und wir stehen das im Vertrauen auf Gott irgendwie durch. Wir lassen uns einfach nur festhalten. Wir können selber nicht mehr. Aber wir lassen uns festhalten und das bewirkt etwas, nämlich Widerstandsfähigkeit. Ja, Bewährung, Erprobtheit, Kondition, würde man im Sport sagen. Das ist ja wieder mein Jargon. Und daraus erwächst die Möglichkeit zu hoffen. An der Hoffnung, die uns in Aussicht gestellt ist, festzuhalten. Und das ist das Entscheidende, worum es geht. Das ist der Hebräerbrief ganz groß drin. Das ist das Entscheidende, worum es geht, an der Hoffnung festhalten, die uns in Aussicht gestellt ist. Ja, das hatte ich. Da kann man Erfahrungen machen. Ich habe das vor ein paar Jahren erlebt. Da war ich sehr niedergeschlagen. Daran kann man auch leiden im Übrigen. War ich in Bünsdorf ein paar Tage in unserem Erholungszentrum und habe eine Bootsfahrt gemacht dort mit dem Ruderboot. Und kam so ins Nachdenken und merkte, Mensch, Matthias, du hast in letzter Zeit eigentlich gelebt, als wäre Jesus gar nicht da. Du bist niedergeschlagen. Du hast in manchen Dingen den Mut verloren. Du hast manche guten Gewohnheiten nicht mehr aufrechterhalten. Scheint dir aussichtslos zu sein. Ich war da in so einer Krise. Und dann fiel mir da an diesem Boot. Ich guckte so in den Himmel, hatte mich da so ein bisschen hingelegt ins Boot. Guckte in den Himmel. Und plötzlich fiel mir von Petrus ein. Der von Jesus gesagt bekommen hat, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und er hatte ja auch dann eine große Klappe erstmal, nur eine große Klappe allein macht noch keinen Felsen. Das ist ja so in unserer Welt, wir suchen manchmal eine innere Schwäche auszugleichen durch äußere Stärke. Das ist schon spannend. Dabei bringt die uns keine innere Stärke, die wirkt nur äußerlich stark. Kann man ganz oft wahrnehmen, dass eine innere Schwäche ausgeglichen werden soll durch äußeres starkes Auftreten. Ja, so nach dem Motto, kommt mir bloß nicht zu nahe, wenn wir es nicht gut Kirschen essen, weil man Angst hat, eigentlich. Naja, und der Petrus hatte ja auch die große Klappe und Jesus sagt ihm, weißt du Petrus, du wirst mich verlassen. Nein, in den Tod werde ich mit dir gehen. Nein, sagt er, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du dreimal, und das ist im Hebräischen besiegelt, dann, geschworen, hat er dann, ich kenne ihn nicht. Und dann erlebt der Typ das so. Und da hinten irgendwo im Hof wird Jesus gerade verspottet und ausgepeitscht und so und dreht sich um und guckt seinem Freund genau in die Augen. So wird uns das beschrieben. Und dann weint er und ist am Boden zerstört. Mir ging es vielleicht nicht so tief, aber ich war auch traurig. Und dann fiel mir ein, was Jesus ihm gesagt hatte. Petrus, und wenn du denn umkehrst, nämlich nach dem Motto, guck mal, und deshalb muss ich leider Schluss machen mit dir, wie wir das ja sonst oft mit Menschen machen. Deswegen kann ich leider die Gemeinschaft mit dir nicht aufrechterhalten, es hat keinen Zweck. Sondern Jesus sagt ihm, wenn du denn einmal umkehrst, dann stärke deine Brüder. Ja, mit dieser Erfahrung, die du machen wirst, dass ich dich festhalte, auch wenn du mich loslässt, damit stärke deine Geschwister. Und dann kommt er wieder, Jesus. Ja, Petrus springt, weil er sieht ins Wasser vor den anderen. Die sind zwar nur ein paar Meter vom Ufer entfernt, die wären auch schnell da, aber er springt ins Wasser, so schnell wie möglich hin. Und dann in einem stillen Gespräch geht Jesus mit ihm eine Runde spazieren und ihm fragt er, sag mal, hast du mich eigentlich lieb? Weißt du doch, Herr, hast du mich eigentlich lieb? Und nochmal, dreimal, besiegelt, geschworen, hast du mich eigentlich lieb? Und er sagt nicht, dann passiere dir sowas gefälligst nicht mehr.
Er fragt nur, hast du mich lieb? Und dann stärke, dann weide meine Schafe. Setze dich ein mit dieser Erfahrung der Gnade Gottes, die du gemacht hast. Setze dich ein für deine Geschwister und für die Menschen, die noch dazukommen sollen. Mit dieser Erfahrung, ihr Lieben, nicht ohne. Das war vorher kein Fels, das war ein Großmaul. Mit dieser Erfahrung. Und ich konnte plötzlich froh werden. Ich dachte, du bist auch ein Großmaul. Aber na gut, offensichtlich kommt Jesus mit solchen Typen zurecht. Ja, und dann erinnerte ich mich auch daran, dass noch länger zurück mein Seelsorger in meiner theologischen Ausbildung, dem ich ja stundenlang darüber erzählt habe, warum es mit mir keinen Zweck hat. Und da merkt ihr schon, ich habe ein schwermütiges Wesen. Das kommt immer wieder. Ich weiß gar nicht, was mich vor einer richtigen Depression bewahrt hat. Aber wahrscheinlich habe ich das Wesen dafür. Also ich weiß natürlich, was mich davor bewahrt hat, aber das heißt nicht, dass man davor bewahrt sein muss. Bei mir ist es so noch nicht ausgebrochen, dass es so unheilbar war. Aber es kann mich immer wieder erlangen und dann geht es mir unter auch lange Zeit, dass ich niedergeschlagen bin. Andere haben das anders. Ich wünsche mir manchmal so oberflächlich, über mein eigenes Versagen hinweggehen zu können wie andere. Wobei meine Persönlichkeit sich das natürlich gar nicht wünscht, weil das ja gar nicht geht. So kann man damit nicht umgehen. Aber ich wünsche mir das manchmal. Ja, aber dann immer wieder zu entdecken, in diesen Zeiten, und das war damals bei diesem Seelsorger, saß ich, und er sagte am Ende immer nur einen Satz. Und zwar immer was anderes. Und er sagte aber immer im Grunde das Gleiche. Einmal sagt er, guckt er so aus dem Fenster und sagt, mir fällt nur eins ein. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und irgendwann, gegen Ende unserer Gespräche, sagt er mal, und das sage ich jetzt nicht, weil es um mich geht. Ich sage das nur, ich habe es versucht, ein bisschen wie Paulus auch zu machen, damit deutlich wird, was Gott im Leben eines Menschen tut. Und da gibt Paulus sich hier mal als Beispiel, und das will ich auch einfach nur mal tun, weil ich so sage wie Paulus, also wenn er mit mir, dem hoffnungslosesten Fall von allen, zurechtkommt, dann wird er das auch mit dir schaffen. Ja, und dann sagte mal der Paul Breimeyer, Sie sollen wohl einmal in besonderer Weise Gottes Gnade verkündigen. Und sagte das als Erklärung für das, was ich ihm alles geschildert habe und was ich so jahrelang erlebt habe und erlebe. Bis heute ja immer mal wieder. Und dann werde ich plötzlich froh. Und dann wünschte ich mir plötzlich, ach Mensch, ich würde es ja einerseits gern leichter haben. Aber wenn dann andere was davon haben, und das könnt nur ihr sagen, müsst mir das auch hinterher nicht sagen. Einzelne haben es schon mal gesagt, insofern habe ich den Eindruck gewonnen, vielleicht gelingt es dann auch manchmal, trotz mir, dass Gott da irgendwie auch durchkommt. Wenn andere was davon haben, na gut, dann mache ich das eben mit. Ich werde ja meine Persönlichkeit sowieso nicht los, davon mal abgesehen, ist ja nichts, was man sich aussuchen kann. Aber so in diesem Sinne, ich werde immer wieder getröstet. Ich mache manchmal Erfahrungen, von denen ich denke, wie Gott, wie kannst du das jetzt mit mir machen? Ich habe es weder verdient, noch bringt das irgendwas, es lohnt sich mit mir gar nicht. Und er macht es trotzdem. Ja, und gestern war zum Beispiel so eine Erfahrung. Bei den Stadtsuchern, ja, unsere Kindergruppe da, wir haben ja mal irgendwann Jungschar gehabt mit ein paar Kindern noch, zum Schluss saßen da vor allem noch meine Kinder. Und dann haben wir das umgestellt auf 4 Wochen und wir hatten da so rumgebastelt. Lischi und ich und waren noch 2 andere bei. So ein bisschen, wie können wir das denn machen und so. Und gestern hatte ich den Eindruck, Matthias, das, was wir jetzt erleben, ist das, wovon du geträumt hast. 19 Kinder gestern, die da fröhlich durch die Haltestelle toben und sich anhören, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist und dass man jetzt mit ihm reden kann. Ich hatte so ein iPhone mir gemacht, also ein i als Phone. Ich hatte diese Jungs mit meinem eigenen Sohn, 9 Kinder aus meiner Fußballmannschaft, das ist mir, ich habe innerlich nur gejubelt, diese Jungs hören jetzt wenigstens dieses eine Mal von Jesus. Und Gott wird was draus machen. War gestern auch noch das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat drin. Also man sieht einfach und man weiß nicht wie, aber das wächst. So macht Gott das mit seinem Wort. So, und da habe ich gedacht, davon hast du geträumt. Ich weiß ja nicht, ob es nicht irgendwann wieder so wird, dass ich völlig niedergeschlagen bin. Eine Zeit lang war ich das. Total, weil es irgendwie immer alles irgendwie doch nicht so wohl. Und gestern dachte ich, Mann, jetzt ist es soweit. Jetzt kommen hier Kinder und hören von Jesus. Ist das nicht herrlich? Sowas kann man dann erleben, aber nur, wenn man auch mal gelitten hat, ihr Lieben. Wenn man damit mal kämpft, wenn das auch mal nicht läuft, wie wir uns das wünschen. Das ist nicht immer alles nur ein geradeaus nach oben, zack. Und das kannst du in deinem Leben mit Gott besprechen. Auch wenn du jemand anderes brauchst. Hier sind einige unter uns, mit denen man reden kann. Du kannst dich gerne bei mir melden. Mal sprechen über das, was dich beschäftigt. Was in deinem Leben vielleicht momentan auch nicht auszuhalten ist. Und jetzt geht es nicht darum, dass der andere sagt, ach, weißt du, übermorgen sieht es wieder anders aus und so wird das und so. Nein, wir kennen nicht Gottes Wege, aber wir kennen Gottes Herz. Und dann hat mal ein Missionar, der in China tätig war, Hudson Taylor, gesagt, Schwierigkeiten sind Gottes Möglichkeiten, sich uns mitzuteilen. Und das hat Paulus auch so gesehen. Sagt er, deshalb habe ich gar nicht lieber keine Schwierigkeiten. Ich suche sie mir jetzt auch nicht zwangsläufig, dass ich sage, Leute, ich glaube an Jesus, will mir noch irgendjemand eine reinhauen? Das macht er jetzt nicht. Ja, darum geht's nicht. Kommt nur alle her, ich werde schon mit euch fertig. Aber er sagt, die Schwierigkeiten kommen. Und du weißt, du bist gehalten und du wirst dann Gottes Trost erleben. Gott schenkt uns mehr als ein leichtes Leben. Wo wir auf seinen Trost angewiesen sind, können wir die Erfahrung machen, dass er sich uns zuwendet. Das ist mehr wert als alles in dieser Welt. Amen.